What's up?
And she's fighting! 500 meters, they're all fighting!
On doit prendre le risque d'aller qui attaque.
Here comes Van Vleuten! Side by side for glory!
The battle for yellow!
History is made! The first yellow jersey!
I think we deserve it, and it's nice it's finally there.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Etappe 5 ist vorbei, der Tour de France der Frauen. Vielleicht heute die ereignisarmste Etappe. Nichtsdestotrotz wollen wir mit jemandem sprechen, der sich wie kaum ein zweiter auskennt in Frauenpeloton. Felix Matthes ist heute unser Gast und mit dem wollen wir heute über diese Etappe sprechen. Felix ist Radsportjournalist, hat vor allem Fokus auf Radsport, auf den Frauenradsport, schreibt dafür Radsport News, Eurosport und ist eben jetzt auch vor Ort bei der Tour de France der Frauen. Hey Felix.
Servus, hallo, schönen guten Tag, Jonas.
Du bist einer der wenigen Radsportjournalisten wahrscheinlich, die erst zur Frauentour de France angereist sind, oder?
Ja, ich glaube schon. Also wobei, international ist es gar nicht so. International, gerade bei den Englischsprechenden, wurde schon ziemlich munter durchgewechselt. Also Teams wie Cycling Tips zum Beispiel, die sind komplett, die für die Männer da waren, sind abgereist und für die Frauen sind neue gekommen. Aber jetzt so aus deutscher Sicht ist es so. Also da sind wir jetzt, deutsche Kollegen, sind wir jetzt hier zu dritt. Der Michael Ostermann von Sportschau.de und der Tom Mustroff, auch ein freier Journalist, die sind da geblieben, die waren auch bei den Männern da. Der Michael macht jetzt seine fünfte Woche gerade voll am Stück, das ist schon ziemlich heftig. Und ich bin für die Frauen angereist und habe die Männer vorher von zu Hause gemacht. Was auch nicht normal ist, normalerweise habe ich die Männer schon auch vor Ort, aber seit Corona war ich jetzt nicht mehr die 3 Wochen Tour komplett dort.
Tom Mustroff hatten wir auch schon hier zu Gast zur Männer-Tour de France. Das hätten wir vielleicht ein bisschen früher wissen sollen, dass er auch für die Frauen da ist, hätte nochmal eine coole Folge geben sollen, aber so ist es. Kann man sich auch nochmal anhören, auch sehr, sehr angenehme Folge und vor allem auch seine Texte lesen natürlich, genauso wie deine, verlinken wir natürlich auch alles, kann dir auch folgen auf Twitter, auch das alles in den Shownotes. Dann wollen wir auf die heutige Etappe schauen, kurze Zusammenfassung für alle, die es nicht gesehen haben. Eigentlich eine Flachetappe, eine klassische Flachetappe. Vorne setzt sich eine Gruppe ab, unter anderem mit Berthaud, Nusrom und Cristoforou, die dann relativ lange fahren dürfen, aber immer unter Kontrolle gehalten werden vom Feld. Ellen van Dijk bringt dann das Feld zurück mit einer beeindruckenden Leistung, können wir gleich noch drüber sprechen. Dann geht's auf den Zielsprint und am Ende sieht's so aus, Lorena Wiebes gewinnt das Ding und zwar in einer beeindruckenden Art und Weise. Ich war ein bisschen überrascht, dass es dann doch so klar ist, wie sie dann den Sprint gewinnt. Oder hast du dir gedacht, sie ist doch einfach schon so viel besser als alle anderen?
Ja, ich finde, also gerade auch in Paris hat man es eigentlich schon gesehen oder auch in den letzten Wochen, dass sie im Moment, das war nicht das ganze Jahr so, im März war es schon auch so, dass gerade auch so Balsamo, sogar teilweise Kopecky fast auf Augenhöhe waren, aber im Moment ist sie einfach die klare Nummer 1 in den Sprints. Und deswegen ist es auch heute so gelaufen, wie es gelaufen ist. Deswegen musste DSM extrem viel arbeiten. Franzi Koch ist extrem viel von vorne gefahren. Mit der habe ich auch im Ziel gesprochen. Das war im Fernsehen, glaube ich, gar nicht mehr so sehr zu sehen. Aber die Zeit, bevor die Live-Übertragung begonnen hat, war eigentlich ununterbrochen Franziska Koch an der Spitze des Hauptfeldes.
Ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die... Also zum einen ist es sehr, sehr schön, jetzt auch diese Qualität von der Live-Übertragung zu sehen, wie wir sie aktuell haben. Ich glaube, da bist du auch d'accord. Was natürlich aber trotzdem schade ist, ist, dass man nicht die komplette Etappe sehen kann, oder? Also wenn man gerade solche Sachen, die sehr wichtig sind, auch bei Jumbo-Visma ja, auch eine Deutsche da immer vorne dabei, dass man diesen Anfang der Etappe oder diese Wichtigkeit eben von diesen Helferinnen auch gar nicht sehen kann.
Ja, stimmt, ja. Also eben die Übertragung die Qualität der Übertragung ist einfach super. Das ist bei der Tour nochmal ein ganz anderes Level als bei allen anderen Produktionen. Was das französische Fernsehen hier auf die Beine stellt, ist immer überragend. Aber klar, man würde sich natürlich wünschen, dass es auch gleich von Anfang an gezeigt wird, genauso wie es bei den Männern bei der Tour ist. Aber ja, vielleicht darf man auch nicht zu viel erwarten jetzt am Anfang. Ich glaube, die müssen auch selbst erstmal ein bisschen rausfinden, wie gut das angenommen wird. Und ja, da sprechen wir bestimmt auch gleich noch drüber, weil das ist tatsächlich ziemlich gut.
Ja, genau. Das würde ich ein bisschen nach hinten schieben. Lass uns nochmal auf die Etappe heute schauen. Ich war ein bisschen überrascht, dass dann doch nur 4 Frauen in der Ausreißergruppe waren. Ich hatte dann doch mehr Teams eigentlich auf der Rechnung, eben durch diese Übermacht von Lorena Wiebes, dass die in die Ausreißergruppe können. Hättest du mehr Teams erwartet, die da was versuchen wollen auf dieser Etappe? Oder war es eher so, okay, die letzten Etappen waren so hart und jetzt wollen wir mal ein bisschen ruhiger machen und schauen, ob wir dann doch Wiebes besiegen können vielleicht?
Ja, da gerade weil es die... Ja, eigentlich eine von höchstens 2 Etappen ist, die wirklich für Ausreißerinnen gemacht scheint, habe ich schon gedacht, dass da irgendwie eine größere Gruppe wegfährt. Auf der anderen Seite war es halt auch die letzte Möglichkeit auf dem Sprint. Und deswegen war bei DSM war ganz klar von Anfang an, wir wollen auf jeden Fall hier das zum Sprint führen. Und auch ein Team wie Jumbo mit Marianne Voss ist es jetzt nicht unrecht, wenn es zum Sprint kommt. Von daher ja, hatten die Ausreißerinnen jetzt auch nicht so super große Chancen. Insgesamt, das habe ich auch in meiner Tourvorschau fürs Tourmagazin geschrieben gehabt, insgesamt gibt es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten für Ausreißerinnen in einer achttägigen Rundfahrt, die am Ende erst entschieden wird. Und deswegen, ja, so groß waren die Chancen nicht. Und es haben aber trotzdem auch viele probiert. Also das ist ja eben genau das, was man eben leider verpasst durch die späte Übertragung immer. Am Anfang wurde schon viel attackiert und Vollgas gefahren. Und gerade Romy Kasper hat mir dann auch nachher gesagt, sie war schon froh, als dann diese recht kleine Gruppe dann am Ende stand, sodass ein bisschen Ruhe eingekehrt ist nach einer knappen Rennstunde bei über 40, 45 Sachen.
Ja, ich glaube, im Pelletor waren dann wahrscheinlich alle relativ froh, weil man muss ja einfach sagen, die letzten Tage, die waren super, super schnell, super hart für alle. Also da wurde ja nie langsam gefahren, sondern es waren immer Kampf, Windkante, gestern die Gravelstücke. Also du hast vor Ort ja auch mit den Fahrerinnen Kontakt. Das waren schon sehr, sehr harte Tage, die sie alle in den Beinen haben, schätze ich.
Ja, auf jeden Fall. Also das Niveau hier, das fällt allen auch auf, ist extrem hoch. Nochmal höher, als es sowieso schon dieses Jahr angestiegen ist. Und dadurch ist, die Rennen sind sehr schnell, alle wollen sich zeigen, alle wollen vorne fahren. Das ist super hektisch und super anstrengend dadurch auch. Und auch dieser lange Tag, ich meine, heute war die längste Etappe ever im Frauenradsport. 15 Kilometer länger, als die Regeln eigentlich erlauben. Es gab da eine Sondergenehmigung von der UCI. Klar, das ist super hart, die ganze Tour schon, und 8 Tage fahren sie halt auch nicht immer, ne?
Genau, also es gibt einfach diese längeren Rundfahrten sehr, sehr selten, vor allem jetzt noch, natürlich muss dazu gesagt werden, also es gibt auch längere Rundfahrten, aber jetzt sind natürlich alles, was Rang und Namen hat, ist natürlich auch da, wie du schon gesagt hast, also es ist ja auch nochmal ein Unterschied eben, ob jetzt 50% der Spitzenfahrerinnen da sind oder einfach wirklich wie jetzt, also 100% der Topfahrerinnen einfach vor Ort sind und was versuchen. Also ich meine, wir haben es gesehen, Katarzyna Niewiadoma, ich habe sie gestern schon gelobt in unserem Podcast, die fährt ja eine brutale Tour de France bisher, hat aber noch keine Chance, aber die macht ein Rennen natürlich auch einfach unglaublich hart und selbst die hat bis ja noch keine Chance gehabt, so eine Etappe dann zu gewinnen.
Ja, also sie war echt stark, ne? Also ich muss auch sagen, Hut ab vor Niewiadoma, weil sie war auf der Schotter-Etappe meiner Meinung nach die Einzige, die wirklich was probiert hat und dafür gesorgt hat, dass es halt irgendwie die Post abging, weil ansonsten war ja jedes Mal nach dem Schotter die Luft raus. Ja, also die gefällt mir tatsächlich sehr gut bisher, allerdings sie selbst sagt schon, die Bergetappen zum Abschluss könnten ein bisschen zu lang sein, die Anstiege für sie.
Ja, ich glaube, das gilt für einige Fahrerinnen. Also erstmal muss man das sehen. Das Problem ist auch, man hat gar nicht ja so die Vergleichsgröße. Ich weiß nicht, ob du bist da noch mal tiefer drin auch als wir im Frauenradsport, aber man hat diese Vergleichsgröße von langen Bergen gepaart mit langen Etappen gar nicht so. Also es ist, glaube ich, erstmal ganz spannend zu sehen, wer kann das überhaupt? Weil ich glaube, selber die Teams auch untereinander vielleicht gar nicht so ganz genau wissen, wer das wirklich dann kann in dieser absoluten Topform.
Richtig, ja. Und auch vor allem mit dem Starterfeld, wie du es ja eben auch schon gesagt hast. Klar, beim Giro gibt es Etappen, die haben lange Berge, aber der Giro dieses Jahr war halt nicht ganz so gut besetzt wie die Tour jetzt. In Burgos im Mai gab's eine Bergankunft, da Lagunas de Neya, glaube ich, heißen die. Auch ein schwerer Schlussanstieg, aber halt nur der Schlussanstieg, keine Berge davor und auch das Fahrerfeld, nicht alle in Topform, nicht alle da. Also das ist jetzt auch schwer einzuschätzen, glaube ich, selbst für die Fahrerinnen und für die Teams, was da eigentlich geht am Wochenende.
Dann lass uns doch mal, also so viel ist heute schon nicht passiert. Man merkt es auch schon, glaube ich, daran, dass wir schon so ein bisschen abschweifen, nach vorne schauen auf die spannenden Etappen. Aber lass uns nochmal da zurückkommen. Also am Ende ist es Bourgodeau, die sehr stark aussah von Cofidis, die aber dann am Ende gestellt wird, glaube ich, von einer superstarken Ellen van Dijk, die, glaube ich, 5 Kilometer am Ende von vorne gefahren ist. Also sah unglaublich, da zeigt sie einfach nochmal, was sie für eine Weltklasse-Fahrerin ist. Und ich hätte noch damit gerechnet, dass es noch so eine Schlussattacke gibt, vielleicht 2 Kilometer vor Schluss, vielleicht 1,5 Kilometer vor Schluss, dass es doch jemand versucht, hat dann am Ende niemand und dann hat man einfach keine Chance gegen Lorena Wiebes, oder?
Ja, und auch vorher gegen Van Dijk, also eben, normalerweise denkt man, da war ja sogar bis zum 2-Kilometer-Schild quasi, ging es ja nochmal so kurz hoch, da denkt man, ja, da könnte es vielleicht nochmal jemand probieren, aber die Van Dijk ist einfach so stark, die fährt, wie du sagst, fast 5 Kilometer an der Spitze und fährt halt auch bis 700 vor Schluss. Das sind eigentlich die Positionen, was sie gefahren ist, das fährt in einem Männer-Lead-Out, fahren das 2 Mann oder sogar 3 Mann. Von der 5-Kilometer-Marke bis 700 vor Ziel, das sind eigentlich 3 Fahrer und das macht sie da alleine und fährt so ein Tempo, dass niemand sich anzugreifen traut. Und dann am Ende, ja, wie bis scheint einfach nicht schlagbar zu sein. Und vor allem hat sie, glaube ich, auch am besten, ist ja am besten damit umgegangen, wie eben dieses Chaos auf den letzten 500 Metern entstanden ist durch dieses Falschabbiegen von Elisa Longoborghini.
Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, du hast vollkommen recht. Elisa Longoborghini fährt vorne, biegt dann links ab, obwohl es eigentlich rechts weggeht. Und ich glaube, Marianne Voss rettet dann im Grunde das komplette Peloton, weil sie es irgendwie erkennt, dass es rechts weggeht und dann das ganze Peloton hinter sich herzieht. Dann aber natürlich auf einmal eine Situation entsteht, wo keiner mehr ein Lead-Out-Fahrerin hat und dann stehen sie auf einmal da. Und ich glaube, da hat Wiebes hat so ein bisschen die Ruhe behalten können. So war zumindest mein Eindruck.
Ja, genau. Also es war so, Longoborghini biegt links ab. Voss ist, also das war unfassbar eigentlich, was wie Voss das geschafft hat, da rumzukommen, weil das war eine Zentimetersache, dass sie nicht von der Longoborghini abgeräumt wurde. Und dann ist sie neben der Barbieri, die halt ganz rechts gefahren war, sowieso schon durchgekommen war durch die Kurve, dann sind die ganz vorne und natürlich fährt dann keiner mehr weiter mit 400 Meter zu fahren. Und dann kam Confalonieri von hinten, hat den Sprint zuerst eröffnet, ich glaube 300 vor Schluss. Und das war für Wiebes so das Zeichen, okay, wenn die vorbeikommt, springe ich kurz in den Windschatten und dann ab nach vorne. Und dann, ja, hat keiner mehr eine Chance. Wenn sie dann auch noch bei 250 vor Schluss die erste ist, gegen Voss, gegen Balsamo, dann, ja, ist sie einfach die Stärkste.
Ich glaube, was man schon gemerkt hat, ist, dass ihre Lead-Out-Fahrerin, die eigentlich aus meiner Sicht, ich sag's immer, keine Lead-Out-Fahrerin ist, sondern die beim Giro Rosa auch eine Etappe gewonnen hat, also das ist keine typische Lead-Out-Fahrerin, wie wir es von den Männern Michael Murkoff oder so kennen, sondern das ist eine absolute Top-Sprinterin. Aber die ist nicht mehr dabei, musste aussteigen. Ich glaube, das tut ihr dann, oder jetzt hat sie ihr nicht wehgetan, aber es hätte ihr wehtun können, glaube ich, in so einem hektischen Finale dann.
Ja, schon, definitiv. Wobei halt, wie gesagt, also es war eigentlich ja so gut wie gar kein Lead-Out-Train mehr da. Die waren irgendwie, alle Sprinterinnen waren vorne und Van Dijk und Longoborghini waren da. Und da hat sie sich dann, da kommt sie dann auch gut klar. Also Wiebes ist ja schon auch eine Rustikale, die kann sich da gut durchsetzen. Da kommt einfach alles zusammen bei ihr, was sie im Moment einfach zur Nummer 1 macht.
Lorena Wiebes wird dann am Ende, gewinnt eben diese Etappe. Elisa Balsamo wird zweite, Marianne Voss auf 3, Rachel Barbieri auf 4. So wollen wir es verstehen lassen zu dieser Etappe. Ich will noch mit dir grundsätzlich jetzt auch über die Tour de France der Frauen sprechen. Ich meine, du kennst dich sehr gut aus im Frauenradsport. Alle sagen ja, das ist jetzt natürlich ein neues Level, das da erreicht wurde aufgrund dieser Tour de France, die da der ASO, die da eben mit jetzt reinfunkt. Ist es für dich auch so? Ich meine, du hast vor Ort nochmal einen besseren Blick, dass es einfach jetzt nochmal was Größeres ist?
Ja, definitiv. Also es gab vor 7 Jahren, 8 Jahren ist die Women's Tour in England neu entstanden. Das war damals so, wow, das sieht aus wie bei der Tour de France. Die Organisationsfahrzeuge sind super gut beklebt, die Schilder, alles ist toll und gut gemacht. Und da war auch super viel los, weil halt 2014, 2015, 2 Jahre, 3 Jahre nach Wiggins Toursieg, da war der große britische Radsportboom, da war dort auch die Hölle los. Das sah auch alles toll aus. Da war aber das Peloton, das Level des Pelotons noch nicht so, wie es jetzt ist. Das hat jetzt durch die World Tour und durch Mindestlohn und diese ganzen Entwicklungen hat sich das Level im Peloton stark verbessert. Und jetzt sind wir hier, ich würde sagen, die ASO ist genau aus ihrer Sicht zumindest, für andere wäre es schön gewesen, wenn sie schon ein bisschen früher Gas gegeben hätte, aber aus ihrer Sicht zumindest genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt da eingestiegen und erlebt jetzt hier ein richtig, richtig gutes Radrennen mit auch einer sehr guten Rezeption beim Publikum. Also es ist tatsächlich, und ich übertreibe nicht, es ist tatsächlich am Start und im Ziel fast so wie bei den Männern hier bei der Tour. Es ist beeindruckend. An der Strecke fehlt so ein bisschen, fehlen so ein bisschen die internationalen Wohnmobile und so. Da sind nicht ganz so viele da, aus Belgien ein bisschen was und so, aber da sind natürlich nicht mehr ganz so viele da wie bei den Männern. Aber gerade in den Zielorten und den Startorten, was die Franzosen angeht, ist es wirklich beeindruckend, wie viel hier rumläuft.
Sehr schön zu sehen. Sieht man auch am Fernsehen, überträgt sich das auch so ein bisschen, dass da die Leute da sind. Und am Ende muss man sagen, ehrlicherweise, wenn man die Etappen bisher gesehen hat, das ist natürlich auch absolutes Spektakel dann und super schöne Geschichten, die man einfach gesehen hat. Also Marlin Reuser gestern, die wir auch schon hier im Podcast hatten, das ist natürlich einfach fantastisch, wie sie da gewinnt. Und dann, ich meine, ich weiß nicht, ob du mit ihr im Ziel gesprochen hast, aber ihre Rotzigkeit, sage ich jetzt mal ganz trocken, die sie mitbringt, die sie dann auch da im Interview dabei hat. Also es scheint mir irgendwie so ein anderer Zugang auch von den Fahrerinnen zu den Medien und auch die Geschichten, die dahinter stecken, sind einfach super schön.
Ja, man muss auch einfach sehen, es sind natürlich jetzt auch ganz andere Medien da, die eben diese Geschichten auch stricken und diese Geschichten auch mitnehmen. Das Fernsehen zieht es ganz anders auf in der Produktion, greift Geschichten auf. Das ist auf jeden Fall ein Riesenschritt nach vorne, was das angeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus Journalistensicht, der Zugang und die Offenheit der Fahrerin ist nicht größer als sonst, sondern eher im Gegenteil. Also es gibt Teams, die sich hier bisher sehr bedeckt halten und sehr protektiv sind. Also ich habe weder heute noch gestern mit jemand von Drexel Fredo zum Beispiel sprechen können am Bus, weil die Fahrerinnen halt nicht rauskommen sollten, durften, wie auch immer wollten, keine Ahnung. Und ja, da merkt man teilweise, dass die Teams, einige Teams, so ein bisschen auch in der Pressearbeit ein bisschen überfordert sind oder überfahren werden jetzt gerade. Die haben sich alle breiter und größer aufgestellt jetzt extra für die Tour, weil sie wussten, dass sie mehr zu erwarten haben von Medien. Aber dadurch sind da halt auch teilweise Leute im Einsatz, die das noch gar nicht so wahnsinnig lange machen und denen auch so ein bisschen die Erfahrung und das Fingerspitzengefühl fehlt. Und das ist für einen Umgang mit den Medien, also wir als Journalisten, habe ich schon mit mehreren gesprochen, sind teilweise ein bisschen enttäuscht, dass diese große Bühne, die jetzt da ist, gar nicht so gut bespielt wird, wie es möglich wäre. Aber trotzdem, was gerade wichtig ist, auch was daheim ankommt und wenn es bei den Zuschauern wie bei euch schon so ankommt, dass die Geschichten da sind und die Geschichten auch erzählt werden, dann ist ja eigentlich alles gut.
Ich glaube auch, dass die Geschichten erzählt werden. Allerdings bezieht sich natürlich viel auch auf Siegerinnen. Also Sissel Luttrup-Ludwig, Lorina Wiebes, gestern Marlene Reuser auch, bin ich bei dir. Aus deutscher Sicht ist natürlich so, also wir hatten mit Liane Lippert sicherlich eine, die die Chance gehabt hätte, eine Etappe zu gewinnen. Einmal auch ein Sturz jetzt. Gestern war da nicht ihre Chance, heute auch nicht. Aber da fehlt natürlich dann, oder da braucht man diese begleitende Berichterstattung. Und ich glaube, dazu ist es ja auch wichtig eigentlich, diesen Job zu machen. Ich glaube, für alle, die nicht journalistisch tätig sind, muss man nochmal sagen, also im Normalfall läuft so eine Anfrage so, dass man über eine Pressesprecherin geht, dort anfragt, ob man mit einer Fahrerin oder einem Fahrer sprechen kann und die dann eben da den Zugang gewährleisten. Jetzt weiß ich, dass es im Radsport manchmal auch direkter geht, wenn man Draht hat, wahrscheinlich auch bei Fahrerinnen, gerade bei, weil es noch nicht so durchprofessionalisiert ist. Aber ich glaube, das noch als Hintergrund dazu, wie man an so Fahrerinnen überhaupt rankommt dann im Peloton.
Ja, so läuft es zumindest abseits der Rennen, ja. Also im Rennbetrieb ist es schon eigentlich so, dass man an die Mannschaftsbusse geht und anspricht. Teilweise auch über Pressesprecher, teilweise aber auch direkt. Das ist, je nachdem, wie es gerade ist, in der Hektik nach dem Rennen kann man nicht jedes Mal sagen, spreche jetzt erst die Pressesprecherin oder den Pressesprecher an. Sondern klar, da spricht man auch Fahrerinnen und Fahrer direkt an. Und ja, da ist im Moment so ein, ja, bei vielen ist es gut, aber bei einigen ist es leider auch nicht ganz so geil.
Dann gibt es noch ein Thema, glaube ich, das auch sich so ein bisschen durch die Tour de France der Frauen zieht und das sind Stürze. Heute gab es wieder einen sehr, sehr großen Sturz. Emma Norsgaard, der hat es da sehr schwer erwischt, musste auch ins Krankenhaus, alles, was ich mitbekommen habe dazu. Du bist vor Ort, kannst viel mit den Fahrerinnen dich auch direkt unterhalten, was wir dann immer nicht so können. Haben die eine Erklärung dafür, warum es dann doch so viele Stürze jetzt gibt oder sind die auch noch so ein bisschen ratlos?
Ja gut, die allgemeine Erklärung, die man am meisten hört, ist einfach, dass alle sich zeigen wollen, alle wollen vorne fahren. Die Hektik ist dadurch sehr groß und dadurch wird es halt teilweise eng und kommt zu Stürzen. Das heute war vielleicht sogar ein bisschen gar nicht mal dem geschuldet, sondern das war einfach ein Massensturz mitten im Hauptfeld, wie er manchmal passiert. Das passiert auch, also weil es da natürlich immer dann wieder dumme Sprüche gibt. Das passiert genauso auch im Männerpeloton an solchen Stellen ganz oft. Ich glaube, heute war sogar, ich habe mir den Sturz ziemlich oft angeschaut und ich glaube gesehen zu haben, dass eine Flasche quer rübergeflogen ist, direkt danach in die Wiese. Könnte mir vorstellen, dass, ich glaube, Marta Lach war die erste, die gestürzt ist von BNT. Und glaube, dass da eine Flasche schuld war und das kann halt einfach immer passieren. Aber grundsätzlich an den Stürzen ist es schon so, dass einfach diese Hektik, die im Feld ist, gerade jetzt bei dieser Tour. Und das ist auch das ja bei den Männern in der ersten Tourwoche so, da ist einfach riesige Hektik und dann kommt es zu so Stürzen. Bitter war es auf der zweiten Etappe mit den Stürzen so kurz hintereinander, wo auch Laura Süßemilch dann ins Krankenhaus gebracht werden musste. Da war es kritisch und da finde ich auch, dass es medizinisch kritisch war. Da hätte unter Umständen sogar das Rennen neutralisiert gehört nach diesem Sturz mit Cavalli und Frain.
Ja, das ist sicher immer eine Überlegung, die man haben kann. Das ist dann schwierig, glaube ich, in so Situationen. Aber ich bin voll bei dir, auch nochmal zu unterstützen, weil auch dann Gerüchte aufkamen. Ja, sind es zu viele Teams vielleicht auch? Ist das Level nicht hoch genug? Da würde ich einfach sagen, wenn man sich den Vergleich anschaut zu letztes Jahr, zu Tour de France, du hast es auch gebracht, dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen glücklich gelaufen, dass es so wenig Stürze gab. Aber wenn man sich letztes Jahr anschaut, wie viele Stürze es da gab, ich glaube, so kann man das einfach nicht sagen, sondern das Level ist extrem hoch. Und wahrscheinlich deshalb sind die Stürze sogar nicht, weil das Level zu niedrig ist an Fahrkünsten. So ist zumindest meine Einstellung. Einschätzung.
Ja, und genau eben, also diese Schere, worüber dann manche sprechen, also ganz ehrlich, die ist bei allen anderen World Tour Rennen der Frauen größer. Also bei allen anderen sind Continental Teams da, sind auch kleinere Continental Teams da. Und die Schere ist bei allen anderen Rennen größer. Also daran liegt es mit Sicherheit nicht, an diesem Abstand zwischen die können es und die können es nicht und die fahren technisch besser. Klar, gibt es mit Sicherheit einige, die technisch nicht so wahnsinnig stark fahren, aber die gibt es immer. Und von daher, also daran liegt es mit Sicherheit nicht. Ich meine, ihr habt, glaube ich, über den Sturz mit Frayne zum Beispiel, habt ihr auch länger gesprochen. Das ist halt einfach auch eine crazy Situation gewesen, ne? Dass sie versucht hat, da durch die Lücke durchzufahren. Das ist vielleicht was, wo man sagen kann, okay, also das war jetzt schon irgendwie Versagen von einer Einzelnen an der Stelle. Aber insgesamt ist es einfach krasse Hektik. Und dass es vorher zu dem Sturz gekommen ist, ist halt auch einfach passiert. Ja? Da kann keiner was dafür.
Genau so wie ich es auch einschätzen. Du hast schon diesen schweren Sturz genannt, der auch Mattia Cavalli da eben dann auch mit betroffen hat, der unglaublich schwer war. Ich würde mit dir noch gern über das so komplette Peloton sprechen, oder nicht über das Peloton, aber auch diesen Kampf ums Gesamtklassement. Wir haben immer wieder jetzt darüber gesprochen, dass Annemiek van Vleuten, der geht's nicht so gut. Hörst du davon was, dass es ihr besser geht, oder bist du auch auf dem Stand, ja, sie hat sich nicht ganz wohl gefühlt? Und langsam wird's besser, oder hast du da andere Informationen?
Ich habe sie gestern total happy im Ziel gesprochen. Habe ich auch auf Radsport News einen Text drüber geschrieben und ein Video-Interview dazu auf YouTube. Van Vleuten hat am Sonntag in Paris schon Magenprobleme bekommen nach der Etappe, ist krank geworden, hat am meisten gelitten am Montag ihrer Aussage nach, auf der zweiten Etappe. Da hat sie ja auch im Vergleich zu der Gruppe, in der sie eigentlich drin war, dann in diesem Bergaufsprint in Provence 5 Sekunden verloren. Und auf der dritten Etappe ging es ihr, sagt sie, morgens eigentlich schon besser, aber auf dem Rad war sie trotzdem noch nicht die Alte. Und hat das dann halt, das hat man dann in der Champagne in den Hügeln halt auch klar gesehen. Da ist es dann allen bewusst geworden. Aber auf der vierten Etappe, wo dann alle gesagt haben, okay, also da, wo es über den Schotter ging, wo alle gesagt haben, okay, heute müssen jetzt alle Van Vleuten angreifen, da ging es ihr scheinbar schon wieder ziemlich gut. Also sie kam ins Ziel, war total happy, hat zu ihren Teammitarbeitern gesagt, guck mal her, ich habe keinen Babybauch mehr, weil sie die 2 Tage vorher immer mit so einem Blähbauch ins Ziel kam, wegen ihren Magenproblemen. Und das war jetzt dann eben nicht mehr so in Basse-Aube. Und ja, sie war einfach happy, dass es ihr wieder besser geht. Und ich habe sie selten so gelöst und glücklich in einem Interview nach einem Rennen erlebt. Von daher, ich glaube schon, dass man das wahrscheinlich sogar glauben kann, dass es nicht nur taktisch ist, um jetzt die anderen vom Angreifen abzuhalten, weil das bringt nichts, die werden sowieso versuchen anzugreifen, weil sie wissen, dass der Vorsprung, den sie jetzt haben, der reicht eigentlich keiner der anderen, wenn Van Vleuten gut drauf ist an den langen Anstiegen.
Ja, deshalb war ich noch so ein bisschen überrascht, auch gerade von SD Works, die, glaube ich, jetzt auf diesen letzten 2 Etappen heute mal ausgenommen, eigentlich die stärkste Mannschaft haben, würde ich sagen, mit Abstand, dass sie dann immer wieder auch gewartet haben, um Lotte Kopecky vielleicht auch mit dazu zu nehmen, glaube ich, so hat Anna van der Breggen auch gesagt, sie wollen auf jeden Fall diesen Etappensieg, weil sie natürlich auch als bestes Team der Saison oder bestes Team der Welt auch enorm unter Druck stehen. Da war ich dann doch überrascht, dass sie so eine Chance dann auch nicht nutzen, sondern versuchen zumindest auf einen Etappensieg zu gehen und sie nicht exakt unter Druck zu setzen oder zumindest auszuprobieren.
Ja, also ich war ehrlich gesagt ziemlich perplex, wie das Rennen am was war das denn eigentlich, der Mittwoch, ne? Ja, am Mittwoch gelaufen ist, dass die gerade SD Works und Trek da nicht mehr gemacht haben nach den Schotterpassagen. Das war immer eine Selektion da, es war immer jemand abgehängt, wenn auch durch Defekte, aber es war jemand von den Mitfavoritinnen auf jeden Fall immer weg. Und warum man da nicht durchzieht, habe ich absolut nicht verstanden. Und die Erklärungen dafür kann ich ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen. Da muss man, meiner Meinung nach, muss man da durchziehen, wenn man mit 3 Frauen nach vorne ist und nicht sagen, ja gut, aber wir können auch mit 5 vorne sein, also warten wir noch einen Moment. Also das ist für mich, das hat keinen Sinn gemacht, wenn man auf Toursieg fahren will. Wenn man die Etappe gewinnen will, hat das natürlich Sinn gemacht. Und man kann irgendwo auch verstehen, dass SD Works die Etappe holen wollte, weil sie bisher keine hatten. Und wenn Van Vleuten gut drauf ist, sie vielleicht auch keine mehr holen werden. Und deswegen kann man das verstehen, dass sie den Etappensieg auf jeden Fall brauchten. Aber wenn sie wirklich ernsthaft die Tour gewinnen wollen, dann hätten sie da eigentlich meiner Meinung nach durchziehen müssen. Sowohl nach den Schotterpassagen als auch am Tag vorher unten in Epernay haben sie Van Vleuten abgehängt am letzten Anstieg, 4 vor Schluss, sind zu zweit in einer 9-köpfigen Gruppe Und anstatt dass eine von beiden nach vorne geht und Vollgas fährt, geht sie zwar vor, aber fährt so halb stark, so dass die Van Vleuten zurückkommt. Also das war nicht an einem Strang gezogen in Richtung Gesamtwertung.
Ja, vor allem denke ich mir auch, dass sie ja, also gestern als Paradebeispiel, sind ja mit dann drei Fahrerinnen vorne, die eben extrem stark sind. Also ist ja, da ist niemand durch Zufall dann da vorne gewesen oder auch in der Etappe davor. Also die sind ja einfach extrem stark und ehrlicherweise kann eine Demi Vollering auch so eine Etappe gewinnen. Hat sie ja schon oft genug bewiesen, dass sie das dann auch selbst gewinnen kann, auch in einem kleineren Sprint. So viel dazu. Ich glaube, in den nächsten Tagen wird man es dann sehen, auch welche Chance sie sich wirklich ausrechnen, ob sie sich überhaupt ausrechnen, die Tour de France der Frauen zu gewinnen. Ich meine, das ist auch eine Option, dass sie vielleicht denken, ja, ehrlicherweise haben wir vielleicht gar keine reelle Chance. Morgen sechste Etappe, die auf dem Programm steht. Die erste, die letzte Nicht-Bergetappe, die noch auf dem Programm steht. Geht nach Rosheim, sind 128 Kilometer, wieder ein bisschen kürzer, drei Bergwertungen drin, ein Bonussprint. Was erwartest du morgen von der Etappe?
Ehrlich gesagt erwarte ich, dass Marianne Voss noch einen Etappensieg holt und nochmal ihre Führung ein bisschen ausbaut durch ein, jetzt geht hier gerade ein Motor an, deswegen wird wahrscheinlich auf meiner Aufnahme es relativ laut sein gerade. Aber ich erwarte, dass Voss da nochmal eine Etappe gewinnt, ihr gelbes Trikot ein bisschen ausbaut. Angegriffen wird mit Sicherheit auch von anderen, von den Klassementfahrerinnen, und deswegen wird es eine ziemlich kleine Gruppe sein. Aber ich glaube, dass man Voss auf dem Schluss und kurz dort nicht abhängen kann.
Also nichts für Lorena Wiebes?
Ich glaube nicht. Ich glaube, Wiebes, die hat heute wohl im Ziel, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich habe es schon gelesen, wohl gesagt, dass eines ihrer Hauptziele jetzt auch noch das grüne Trikot ist, was aber, also glaube ich, echt sehr schwer wird. Dann müsste sie, glaube ich, schon an den Zwischensprints ganz gut reinhauen. Und es tatsächlich dann eventuell sogar auf den letzten zwei Etappen nochmal über irgendwie Fluchtgruppen oder sowas Punkte sammeln. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie, also ich glaube nicht, dass sie am Freitag um Etappensieg kämpfen kann. Das ist, glaube ich, zu schwer. Und ich glaube, dass mit den Zwischensprints danach, um dann wirklich grün noch zu holen von Voss, das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
Liegt 26 Punkte hinter Marianne Voss, das ist auch noch das gelbe Trikot unverändert. Marianne Voss vor Silvia Persico, die aus meiner Sicht eine super Tour fährt, und Tasia Niewiadoma. Und dann geht es, glaube ich, los mit den Fahrern ums Gesamtklassement. Elisa Longoborghini 25 Sekunden dahinter, Ashley Mohlmann 55 Sekunden, Demi Vollering 1 Minute 1 und Annemiek van Vleuten mit 1 Minute 18 Rückstand. Aktuell Bergtrikot weiterhin gehalten von Parkhotel Falkenburg. Femke Gerritsen ist diejenige, welche das Trikot trägt. Julie de Wilde, die heute auch im Sturz aufgehalten wurde, hat weiterhin das weiße Trikot. Dann bleibt am Schluss nur noch eins abzufragen. Annemiek van Vleuten macht's oder schafft's eine Außenseiterin?
Ich gehe Stand jetzt wieder davon aus, dass van Vleuten das gewinnt. Nach der Epernay-Etappe hätte ich wahrscheinlich fast gesagt, okay, das wird jetzt echt schwer. Aber so, was ich jetzt gehört habe und wie ich sie jetzt wieder gesehen habe, gehe ich davon aus, Van Vleuten gewinnt die Tour. Und dahinter wird es aber, glaube ich, ziemlich spannend werden.
Ganz herzlichen Dank, Felix, für deine Expertise hier heute. Ihr könnt Felix folgen auf Twitter, @FelixMattis, alles verlinkt auch. Lest seine Texte auf Radsport News und Interviews, die du veröffentlichst auf YouTube. Die sollte man sich natürlich auch reinziehen. Freut mich sehr, dass du heute dabei warst. Danke dir.
Danke dir.
What's up? Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.